SRF 1.
SRF 1.
Redaktions- bzw. Religionsredaktorin sein. Das heisst nicht unbedingt, dass man auch beten. Und im Stellenbeschrieb von einer Religionsredaktorin bei SRF steht das auch nicht, dass man das muss. Die Religionsredaktorin Maya Brändli betet persönlich nicht. Diese Woche hat sie aber von der Chefin höchstpersönlich den Auftrag bekommen, find raus, wie wir hier beten. Sie ist raus und hat unter anderem auch bei Jugendlichen herumgelost.
Ja, ich bete manchmal. Aber halt nicht so, halt, dass ich am Boden gehe oder so, sondern im Kopf irgendwie halt.
Wie tut man beten? Die Antwort auf die Frage bringt uns Maya Brändli in dieser halben Stunde, passend zum eidgenössischen Bettag morgen. Das ist die Sendung Zwischenhalt. Am Mikrofon Monika Erni. Bevor wir im Gebet nachgehen, zuerst noch in die Unruhe. Die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz, die EKS, hat ein wirklich turbulentes halbes Jahr hinter sich. Ihr Präsident, der Gottfried Locher, ist im Frühling zurückgetreten, weil mehrere Frauen ihm Grenzverletzungen vorwerfen. Dann ist herausgekommen, dass er mehrere Affären hatte, unter anderem mit einer Ratskollegin. Das Ganze hat die reformierte Kirche überfordert. Letztes Wochenende hat sich die EKS getroffen zu einer Synode. Aufschaffen und vorwärts schauen, ist der Weise gewesen. Ich habe die Religionsredaktorin Nicole Freudiger getroffen. Sie war an dieser Synode und ich habe sie gefragt, ist es gelungen, das Aufschaffen und vorwärts schauen?
Nein, also die Affäre Locher, die hat die Synode schon noch sehr geprägt. Zum Beispiel ganz konkret auf der Traktandenliste, da ist es um eine Untersuchungskommission gegangen, die Affäre soll aufschaffen. Dass es so eine Kommission gibt, das ist schon seit dem Juni klar. Ein externes Anwaltsbüro hat den Auftrag, zum genau anzuschauen. Und am Wochenende ist es jetzt darum gegangen, was genau soll untersucht werden.
Und das hat das Kirchenparlament auch beschlossen?
Ja, erstens geht es um die Vorwürfe gegenüber dem Gottfried Locher, ob die gerechtfertigt sind. Dann geht es darum, ob es eigentlich genug Massnahmen gibt bei der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, um so Belästigungen in Zukunft zu verhindern. Und dann hat das Kirchenparlament auch noch beschlossen, dass die Rolle des Kirchenrats genauer angeschaut werden soll.
Was hat denn der Kirchenrat für eine Rolle gehabt?
Also der Kirchenrat, das ist ja sozusagen die Regierung von der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz und die hat die Beschwerden von dieser Frau müssen behandeln, die einem Gottfried Locher eben Grenzverletzungen vorwirft. Das tönt jetzt einfacher, als es war, weil in diesem Rat nämlich die Frau die Beschwerden behandelt hat, die früher auch eine Affäre mit dem Gottfried Locher hatte. Da hat also die eine Ex-Geliebte die Beschwerden von der anderen Ex-Geliebten behandelt.
Jetzt habe ich einen Knopf im Kopf, weil also da ist eine Ex-Geliebte und die wirft dem Gottfried Locher Grenzverletzung vor, aber sie ist ja mit ihm in einer Beziehung in dem Fall.
Genau, und so wie ich das verstanden habe, ist die Grenzverletzung auch während der Beziehung passiert. Man weiß aber einfach nicht genau, was passiert ist. Und es ist auch so, dass die Frau eine Mitarbeiterin war von Gottfried Locher, also der war sozusagen ihr Chef, hat eine Beziehung gehabt. Und was dort genau passiert ist, weiss man nicht. Man weiss einfach, dass es wahnsinnig kompliziert ist. Und es ist auch klar, wo das alles rausgekommen ist, sind verständlicherweise alle in dieser evangelisch-reformierten Kirche überfordert gewesen. Und was genau passiert ist und ob man das richtig behandelt hat, das soll jetzt das Anwaltsbüro genauer anschauen. Die Mitglieder vom Rat sind nämlich überzeugt, dass das so ist. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sehen das nicht so, die sind da nicht so sicher. Und das Misstrauen, das hat man bei dieser Synode auch immer gespürt. Und das ist auch genau das Problem von der evangelisch-reformierten Kirche im Moment. Die Affäre Locher, die schwingt immer mit. Aber im Moment kann die Kirche nicht viel anders machen, als warten, bis die Untersuchung da ist.
Und was heisst das jetzt für den Ruf der Kirche?
Ja, der ist natürlich ramponiert und angeschlagen schon seit dem Frühling. Und das wird auch nicht besser, solange man nicht einfach konkret kann sagen, das und das und das ist falsch gelaufen. Und dort hätte man es anders machen sollen. Und das kann man schlicht nicht, bis nicht die Untersuchung, der Untersuchungsbericht da ist. Also die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz ist im Moment tatsächlich so in einem Zwischenzustand.
Ist es jetzt am Wochenende bei dieser Synode nur um die Affäre Locher gegangen?
Nein, die Synode hat sich auch um Normalität bemüht, eben, dass der Zwischenzustand nicht zu fest überhand nimmt. Sie haben auch Geschäfte erledigt, zum Beispiel eine Resolution verabschiedet, um das Flüchtlingselend auf den griechischen Inseln verurteilen, Stichwort Moria. Oder sie haben Geld gesprochen für eine Kommunikationsplattform, um jüngere Reformierte ansprechen. Aber eben die Affäre Locher, die war immer präsent und die geht auch nicht so schnell weg.
Und wie geht es jetzt weiter bei der evangelisch reformierten Kirche Schweiz?
Also als nächstes gibt es mal Wahlen. Und zwar im November, um die Nachfolgerin von Gottfried Locher zu wählen. Da gibt es bis jetzt zwei Kandidatinnen. Und Ende Jahr soll dann eben der Bericht von dem Anwaltsbüro fertig sein. Und der dürfte dann die EKS nächstes Jahr nochmal beschäftigen.
Und in dem Fall dann auch uns, wenn es so weit ist. Das war die Religionsredaktorin Nicole Freudiger, die uns den Fall Gottfried Locher ein bisschen zusammengefasst hat.
For so many years we were friends, and yes, I always knew what we could do. But so many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. I thought you were not my kind, I thought that I could never fear for you. The passion and love you were feeling, and so you left for someone new. And now that you're far and away, I'm sending a letter today from Sarah with love. She got the lover she is dreaming of. She never found the words to say, but I know that today she's gonna send her letter to you. A train to catch before it's gone, and I'll keep on waiting and dreaming. You're strong enough to understand. As long as you're so far away, I'm sending a letter each day from Sarah with love. To the stars above, and they told her it is.
Die deutsche Pop- und Soul-Sängerin Sarah Connor gehört mit «From Sarah with Love». Gott sei Dank, haben sie das auch schon gesagt, gehört man öppe. Jetzt ist die Frage, ist das schon ein Gebet? Und wie funktioniert Beten überhaupt? Das hat unsere Reporterin Maya Brändli herausfinden. Was heisst herausfinden? Sie ist darum gebeten worden.
Ob ich einen Beitrag machen könnte zum Thema Beten, hat mich meine Chefin gefragt. Und ich habe zuerst einmal leer geschluckt, denn ich selber tue nicht beten und ich weiß auch nicht genau, was Beten eigentlich ist. Find's raus, hat sie gemeint und hat mir das Basler Gebetbuch in die Hand gedruckt. Das erste Gebet ist unterschrieben mit Anaclet Mitendo. Er ist aus der Demokratischen Republik Kongo. Er ist seit 25 Jahren in der Schweiz und hier Pasteur von der Mission Evangelique Assemblée de Chrétiens de Bâle. Sein Gebet ist eine Geschichte von einem Flüchtling, der seine erste Nacht in der Schweiz in einer Telefonzelle verbringt.
En réalité, ce n'est pas mon histoire personnelle. Mais j'ai connu la personne qui a vécu cette histoire.
Es ist nicht meine persönliche Geschichte, aber ich kannte diese Person, die sie erlebt hat.
Malheureusement, cette personne est décédée aujourd'hui. Et je me suis permis de prier sa prière et de la mettre par écrit et par la même voix de donner une voix à toutes les personnes qui sont en désarroi.
Leider ist diese Person inzwischen gestorben, aber ich hatte seine Erlaubnis, das Gebet zu veröffentlichen, um so allen Menschen eine Stimme zu geben, die in einer schwierigen Lage sind, wie das jeden Tag in der Schweiz möglich ist.
Alors une prière, c'est un dialogue avec Dieu. Dieu est celui qui nous a créé.
Ein Gebet ist ein Dialog mit Gott. Gott ist derjenige, der uns erschaffen hat.
Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut prier.
Auch wenn jemand nicht an Gott glaubt, kann er beten.
Il accueille toutes les cultures, toutes les prières, toutes les personnes, toutes les couleurs, parce que c'est lui qui a créé la diversité.
Er hat alle Kulturen erschaffen, alle Gebete, alle Menschen, alle Farben. Denn er hat die Diversität erschaffen.
Eins der wenigen Gebete im Buch, wo ohne Gott und ohne Amen daherkommt, hat Margrit Manns geschrieben. Sie ist ehemalige Leiterin vom Literaturhaus Basel. Heute arbeitet sie in Berlin. Ich habe sie also per Mail angeschrieben. Und sie schreibt zurück, sie habe nie ein Gebet publiziert. Sie sei auch gar nicht religiös. Das müsse eine andere Margrit Manns sein. Und das Gebet im Buch? Ah, das im Buch, das sei ein Nachtgespräch. Geschrieben vor langer Zeit. Und weil sie jetzt doch Feuer gefangen hat für das Projekt, steigt sie kurzerhand den Zug nach Basel und wir treffen uns im Radiostudio zum Gespräch.
Jede Nacht wache ich genau um 3.16 Uhr auf. Ein Blick auf die blau blinkende Digitalanzeige des Weckers bestätigt es mir und mir war so, als hätte mich ein Piepton aus dem Schlaf geholt. Ich liege im Dunkeln in der Stille. Langsam schieben sich Gedanken in den Vordergrund und ich beginne ein Gespräch mit mir. Klar und deutlich kann ich Fragen denken, für die ich tagsüber keine Zeit finde, die mir bei den täglichen Überlagerungen von Terminen abhanden kommen. Jetzt also, mitten in der Nacht, haben mich meine Gedanken aus dem Schlaf geholt und um die aufgeschobenen Gespräche gebeten.
Wir reden über das Gebet, wo keins ist, und dann, später bei einem Glas Wein, über Gott und die Welt. Bevor sie wieder in den Zug steigt, zurück nach Berlin. Auf meiner Reise durch Basel auf den Spuren des Gebets mache ich hinter dem Münster eine kleine Pause und schaue einer Gruppe von Jugendlichen zu, die rumblödelt. Eine Frau kommt zu mir, sie entschuldigt sich für den Lärm. Es sind ihre Schüler, die gerade aus einer Singstunde kommen und sich jetzt ein bisschen austoben müssen. Ob ihre Schüler mit mir über das Beten reden?
Also, ich tue...
Sie ist am Reden!
Also ich tue beten, ja, aber ich gehe jetzt nicht wirklich wie früher in die Kirche. Also früher bin ich auch jeden Sonntag gegangen. Jetzt tue ich es einfach für mich alleine am Abend und am Morgen machen.
Ja, ich bete manchmal, aber halt nicht so, halt, dass ich am Boden gehe oder so, sondern im Kopf irgendwie halt.
Nein, ich habe früher gebetet, ich habe aufgehört. Aber ich glaube an Gott.
Ja, ich bete jeden Freitag, eigentlich Freitagsgebet. Ich bete, das ist eine Sache zwischen Gott und mir. Und eigentlich kann ich es jetzt nicht sagen, doch.
Eigentlich müssen wir jeden Tag fünfmal beten, aber ich habe nicht jeden Tag Zeit, weil wir haben Nachmittagsschule und so.
Einfach, ich bin einfach dankbar und dann sage ich das auch, also tue ich auch für das beten.
Ein Glücksfall, auch wenn die jungen Leute dann ein bisschen enttäuscht waren, dass sie jetzt halt nur am Radio kommen und nicht auf Instagram. Der letzte auf meiner Reise war der Max Mollenkopf. Pensionär und
gelegentlicher Kirchgänger.
Früher noch Personalentwickler bei einer der grossen Chemischen in Basel.
Mit Leidenschaft.
Gesegnet mit einem kritischen Eigensinn, einer grossen Portion verschmitztem Humor und einer erfrischenden Nährlichkeit, auch beim Betten.
Ah ja, da. Gewissheit. Du, ich möchte dich stehlen, lieber Gott. Ein kleines bisschen bloß, um deiner Nähe immer gewiss zu sein. Doch du bist nicht fassbar, man kann dich nicht besitzen, nicht mehr und nicht weniger. Du kommst selbst wie ein Dieb in der Nacht, wenn man es nicht erwartet, zu allen und jedem Menschen, auch zu mir. Amen.
8 Menschen habe ich getroffen, um zu erfahren, was eigentlich für sie ein Gebet ist. Der frühere Kirchenratspräsident hat mir über seine Kindheit und sein Gebet im Intensivspital erzählt. Der ehemalige Gerichtspräsident von Gut und Bös und wie er trotzdem an die Kraft des Gebets glauben kann. Eine chilenische Feministin von einem offen religiösen Frauenprojekt in Chile nach dem Pinochet. Und der burmesische Gastroseelsorger hat mir von seiner Familie erzählt, die sich als typische Kleinbasler Familie versteht, sich beim Mittagessen allerdings in 5 Sprachen unterhaltet. 8 Menschen habe ich getroffen und alle haben mir zuerst die Haustüre und dann auch ihre Herzen aufgemacht. Rausgekommen dabei ist eine wirklich wunderschöne Reise durch die Stadt am Rhein.
Die Maja Brändli hat gelernt, was Beten ist und sie könnte die ausführliche Reise bzw. die Reise noch ein bisschen ausführlicher machen. Mit der Sendung «Perspektiven» und auch mehr zu diesen 8 Menschen dort erfahren, die findet sie ganz einfach auf srf1.ch/sendungen unter der Sendung «Perspektiven». Und das hier sind Hall and Oates. «Say it isn't so». Satisfied. Jetzt habe ich gerade richtig Augen gemacht. Noch schnell ein bisschen gestöbert online. Es ist so, dass die Schweizer Illustrierte, das Magazin L'Illustré und Il Café amig gemeinsam das Dorf vom Jahr küren, also das schönste Dorf vom Jahr. Und jetzt habe ich schnell nachgeschaut, welche Dörfer das nominiert sind das Jahr. Und ins Finale geschafft haben sie tatsächlich zum Beispiel das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, Rauswil, Rausmu im Kanton Luzern, aber auch zum Beispiel Hergiswil in Nidwalden oder Guttannen im Kanton Bern. Ich meine, was heisst das schon, das schönste Dorf der Schweiz? Aber das ist eine extreme Geschmackssache. Da sind auch Heimatgefühle natürlich mit drin verbunden. Das schönste Dorf der Schweiz, der ehrenvolle Titel, der hat vor 3 Jahren, 2017, auf jeden Fall Schwellbrunn im Kanton Appenzell-Ausserrhoden bekommen. Jetzt ist die Frage, was bringt das in einem Dorf, den Titel «Schönstes Dorf der Schweiz» zu haben? Vielleicht mehr Aufmerksamkeit und Tourismus. Und da gibt es noch einen Verein, die schönsten Dörfer der Schweiz. Und der Verein, der hat jetzt eben Schwellbrunn gewählt, 2017. Und der Verein hat das Ziel, die ausgewählten Dörfer zu schützen, zu fördern und zu vernetzen. Jetzt ist noch die Frage, was macht denn Schwellbrunn so schön? Auf der einen Seite hat man sich eine Sicht auf den Alpstein. Auf der anderen Seite sieht man auf dem Bodensee, das ist sicher schön. Zumindest drin steht die markante und majestätische reformierte Kirche von Schwellbrunn. Und ich habe kurz Bilder online angeschaut von dem Dorf und ich muss sagen, doch, das wirkt richtig schön, idyllisch. Und diese Schönheit, die klingt jetzt in Form von Glockenklängen über die Schweiz. Die Glocken der reformierten Kirche von Schwellbrunn, Appenzell-Ausserrhoden, die läuten uns jetzt den Sonntag ein. Thank you. Das sind die Glocken von der Kirche in Schwelbrunn, Appenzell, Ausserrhoden, wo uns hier den Sonntag.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.